Ja, liebe Geschwister, und alle Jahre wieder wollen wir einen Adventssonntag nutzen, um das Wiedererwarten, also das Warten auf das zweite Kommen unseres Herrn, wieder neu wach zu rufen, in unser Bewusstsein zu rufen. Weihnachten war vor 2000 Jahren und Ostern nur wenige Jahre später. Auf die Geburt brauchen wir uns nicht mehr vorbereiten. Nur auf sein Wiederkommen warten wir noch. Das steht noch aus. Und der Stefan, der hatte ja den letzten Sonntag, den Ewigkeitssonntag, auch unter diesen Blickwinkel ein Stück weit gestellt, nämlich die Vorbereitung auf die Ewigkeit. Dieser auch genannte Totensonntag konfrontiert uns jedes Jahr mit dem Fluch des Todes, unter dem diese Schöpfung steht und unter dem auch unser Leib steht. Dieser Sonntag ist auch eine Mahnung an uns, wie im 1. Mose 3 steht, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Viele unserer Zeitgenossen wären ja damit ganz glücklich, wenn tatsächlich mit dem Staubzustand alles vorbei wäre. Aber machen wir uns nichts vor. Unsere Seele und unser Geist werden sich aus dieser sterblichen Hülle lösen und nicht einfach aufhören zu existieren. Interessant fand ich, erst vor wenigen Wochen ist ein Ergebnis einer ziemlich großen Untersuchung zu den sogenannten Nahtoderfahrungen veröffentlicht worden. Und das überraschende Fazit daraus lautet, dass unser Bewusstsein, so haben die das dort genannt, nach unserem Tod zumindest eine gewisse Zeit irgendwie weiter existieren muss. Das ist die Schlussfolgerung. Eine plausible Erklärung liefert diese Studie allerdings nicht. Und ich dachte mir, welch umwerfende Erkenntnis, aber eigentlich auch unwesentlich. Denn entscheidend ist doch viel mehr noch, dass unsere weiter existierende Seele dann einen vorgezeichneten Weg gehen wird. Einen von nur insgesamt zwei möglichen. Der eine führt in die ewige Verdammnis, der andere in die herrliche Gegenwart Gottes. Und das kann jeder selbst festlegen, zum Beispiel jetzt in dieser Sekunde. Eine Festlegung mit Konsequenzen. Das ist die Entscheidung für die Zukunft, meine persönliche Zukunft. Keinen anderen betrifft das. Und ich sage meinen größeren Jungs immer, wenn es ums Mühegeben in der Schule geht: Heute stellt ihr die Weichen für euer späteres Leben. Was ihr heute mit einer vergleichsweise kleinen Mühe vorbereitet, das zahlt sich später um ein Vielfaches aus. Und das betrifft ja bloß dieses kurze Erdenleben hier. Wie viel mehr Gewicht hat dann meine Entscheidung für oder gegen den Herrn Jesus? Dieser relativ kleine Tod, den mein Ego und mein Stolz sterben muss dafür, für mein Schuldbekenntnis vorm Herrn und die Bitte um Vergebung und meine Unterwerfung unter seine Herrschaft. Was ist das schon im Vergleich, was er mir dafür gibt? Die Ewigkeit bei ihm und die Gewissheit schon jetzt, wo meine Seele einmal hingehen wird. 1. Korinther 2 steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die ihn lieben. Die Älteren unter uns, ich sag mal die über 40-Jährigen, die kennen sicher noch den Spruch: Die Toten mahnen uns. Welche Entscheidung treffe ich für die Ewigkeit? Wo verbringe ich mal meine Ewigkeit? Nur zwei Wege, aber auch genau zwei Zeitpunkte, wann mich die Folgen meiner Entscheidung einholen werden und wann die letzte Konsequenz sichtbar wird. Erst zum Zeitpunkt meines Ablebens hier auf dieser Erde oder doch schon zum Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Kommt der Herr wieder, ehe ich gehen muss? Entweder ich gehe hin oder er kommt her. Und beide Termine sind völlig unbekannt. In der nächsten Sekunde kann es soweit sein. Soweit sein, dass ich die Augen hier zumache oder dass der Herr uns holt. Vielleicht auch erst in der übernächsten Sekunde. Nur eben die Wegentscheidung ständig vor mir herschieben und zaudern, das kann gefährlich sein. In diesem Falle ist es so, ein zu früh gibt's nicht. Sehr wohl aber ein zu spät. Ich weiß nicht, wer von euch den Kabarettisten Georg Schramm kennt. Der war ja Psychologe, eher sich dem Kabarett zugewandt hat. Und der hat mal sowas wie eine Motivationsrede gehalten und so sinngemäß gesagt, Verlierer, das sind die Ja-Aber-Sager. Einer hat eine kleine Idee, einen kleinen Hoffnungsschimmer und dann die Antwort darauf, ja, aber. Und alles ist dahin, alles zerredet. Die Antwort hingegen von Siegern ist, hey, warum nicht? Die Ja-Aber-Sager und die, die warum nicht antworten, die Chance ergreifen. Verlierer diskutieren immer nur, Sieger dagegen handeln. Sieger handeln. Und wenn du heute seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Lass dich rufen, geh auf die Knie und nimm seine Herrschaft über dich an. Jetzt schon, bevor er kommt oder du gehen musst. Ich habe ja immer wieder den Eindruck, dass der Totensonntag und die Adventszeit die Gedenkzeiten dieser zwei Wege sind. Die zwei Wege, die ein Mensch nur nehmen kann. Jedes Jahr neu werden wir daran erinnert. Totensonntag, wenn ich gehen muss, Advent, wenn er kommt, wiederkommt. Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Wir wollen dazu einen Text, Klassiker, könnte man fast schon sagen, lesen. Der steht im 1. Thessalonischer Brief im Kapitel 4 ab Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. So ein klarer und leuchtender Text. Wem gilt der? Gilt er dir? Bist du dabei? Gehörst du zu denen im ersten Satz, den Übrigen, die keine Hoffnung haben? Oder gehörst du zu denen im letzten Satz, zu denen mit der Hoffnung des Heils? Was für ein gewaltiger Unterschied. Man könnte sagen, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und diesen Text rahmt die Hoffnung ein. Die Hoffnung. Der Paulus, der schreibt ja hier an die Thessalonicher. Die waren ja eine neu gegründete Gemeinde in einer Großstadt, könnte man fast sagen. Fast so groß wie Chemnitz. Und die waren durch ihren Glauben aufgefallen. Die waren über Grenzen sogar hinweg ein leuchtendes Zeugnis für den Herrn. Die brannten noch förmlich. Das Feuer des Heiligen Geistes war nämlich gerade erst frisch entzündet worden. Gleichzeitig muss es da aber auch Verwirrung gegeben haben oder zumindest eine gewisse Ratlosigkeit. Es gab Unkenntnis und vielleicht sogar Betrübnis darüber, was denn mit denen passiert, die zwar dem Herrn gehören, aber eben inzwischen sterben, ehe der Herr wiederkommt. Bleiben die zurück? Sind die benachteiligt? Ich stelle mir das so vor wie an einem Bahnsteig, vielleicht diese Gemeinde. Eine ungeduldige große Menge Menschen, die den Zug ins Paradies erwarten. Die saßen auf gepackten Koffern oder die standen rum, rannten rum, weil jede Minute die Einfahrt des Zuges erwartet wurde. Ich stelle mir das vielleicht so vor wie an diesem überfüllten Bahnsteig, ein Gewühl an der Bahnsteigkante. Und viel Euphorie auch. Vielleicht auch so ähnlich wie in der Nacht 89, als die Mauer geöffnet wurde. Oder die Menschen in der Prager Botschaft kurz vor der Genscher-Rede. Auf jeden Fall eine pulsierende Erwartung und eine übergroße Hoffnung. Die Thessalonicher damals, die hatten ja noch eine extreme Naherwartung der Wiederkunft unseres Herrn. Doch dann, nach einer Weile, der Erste stirbt. Noch einer und noch einer. Die Menschen, die sterben ja einfach so weiter wie bisher. Was, wenn der Herr jetzt kommt? Was wird denn aus denen? Die haben doch auch geglaubt und auf ihre Rettung ganz und gar vertraut. Keine Panik. Und in den fast 20 Jahren meiner Wiedergeburt, also meiner persönlichen Wiedergeburt, habe ich mittlerweile gelernt, dass der Herr niemals Panik verbreitet. Nur Satan treibt die Menschen vor sich her. Mach noch dies, tu noch jenes, schnell, schnell, ohne nachzudenken. Wenn ich aber erstmal mein Leben in die Hand Gottes gelegt habe, kann ich endlich innehalten, durchatmen, besonnen werden durch seinen Geist und endlich anfangen durchzublicken, in seinem Geist ruhen, Frieden finden und Hoffnung. Der Zug wird kommen, der Herr wird kommen. Alle, die ihm gehören, wird er mitnehmen. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken und dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Ermuntert nun einander mit diesen Worten. Man kann also sagen, geh in Frieden, stirb in Zuversicht. Wenn ich Ja zu diesem Herrn sage, dann gehört mir diese Hoffnung. Und über Zeitpunkte braucht der Paulus die Thessalonicher nicht belehren. Die wussten das ja, dass ihnen das nicht zustand, die Termine zu kennen. Wir wissen das auch. Und das Kapitel 5 ist bei mir mir dann überschrieben, Wachsamkeit im Blick auf die Wiederkunft Christi. Wachsamkeit. Ich müsste da an ein Buch über Selbstverteidigung denken. Das Buch, was ich da gelesen habe, das ist aber kein Kampfsportbuch in diesem Sinne, sondern eigentlich über Kampfvermeidung. Wie erkenne ich sozusagen potenzielle Konflikte und gehe denen dann erfolgreich aus dem Weg? Und dort spricht der Autor von 5 Phasen der Gefahr. Wie viel Gefahr droht und welche Aufmerksamkeit ist erforderlich? Die 5 Stufen sind mit Farben von weiß über gelb, orange, rot bis schwarz gekennzeichnet. Die niedrigste Stufe, die weiße, die wird dort beschrieben, entspannter Zustand. Im Zustand weiß ist man unaufmerksam, unvorbereitet. Wird man in diesem Zustand angegriffen, hat man keine Möglichkeit zur Gegenwehr. Also zum Beispiel, wenn wir schlafen oder auch, wenn wir an unserem Smartphone datteln oder auch WhatsApp checken. Also wenn wir fast nichts mitkriegen, was um uns rum passiert. Natürlich redet der Paulus ja nicht von Gefahren der sichtbaren Welt. Hier geht es ja um die unerwartete Rückkehr vom Herrn. Und darum, was alle die erwartet, die der Herr zu diesem Zeitpunkt nicht kennt. Solche, die dem Herrn nicht gehören. Unsere ungläubigen Mitmenschen werden sich beim Wiederkommen unseres Herrn im Zustand weiß befinden. Unaufmerksam, unvorbereitet und, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzlich ein Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Man könnte auch sagen, rien ne va plus, nichts geht mehr. Und deshalb möchte ich euch aufrufen, Sieger handeln. Also wenn du heute seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Mach's heute noch fest. Lass dir heute noch dein Ticket für die Ewigkeit schenken. Denn du kennst weder den Tag noch die Stunde, in der du dann irgendwann mal handlungsunfähig sein wirst. Und glaubt mir, diese Tickets, die gibt's nur im Vorverkauf. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Alle, die sich an den Herrn Jesus gebunden haben, sind schon nicht mehr in Finsternis. Das zweite Kommen unseres Herrn wird uns nicht wie ein Dieb ergreifen, weil wir ihm gehören und er ist treu. Wir sind im Licht, in seinem Licht. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Und ich habe noch einen letzten kurzen Gedanke zu diesem Helm der Hoffnung des Heils. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass nur die Elberfelder Bibel diese Stelle so übersetzt. Alle anderen Bibelübersetzungen schreiben Helm der Hoffnung auf Rettung oder auf Heil. Die Elberfelder, Hoffnung des Heils. Ich kann leider kein Altgriechisch, aber im Urtext stehen nur die 3 Worte Perikephalaia, Elpida, Soterias. Also die Worte Helm, Hoffnung, Erlösung oder Heil. Ist es denn ein Unterschied, wenn ich sage, unser Helm ist die Hoffnung des Heils oder der Rettung, der Erlösung? Oder wenn ich sage, unser Helm ist die Hoffnung auf Heil, auf Erlösung. Kann natürlich sein, dass ich vielleicht ein bisschen kleinlich in euren Augen bin. Aber wie kann ich hoffen, wenn ich noch nicht erlöst bin? Wenn ich noch auf meine Erlösung hoffe, ist nicht die Hoffnung erst eine Kraft des Heiligen Geistes? Wie soll ich dann eine Hoffnung auf Errettung haben? Der Helm der Hoffnung auf Errettung kann mich doch nicht schützen. Mich schützt doch nur das Siegel des Heiligen Geistes. Und der wirkt die Hoffnung in mir. Denn wer den Geist nicht hat, der hat keine Hoffnung. Wir aber haben den Geist und deshalb auch die Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diesen Dreisatz kennen wir vielleicht. Das sind die drei, die bleiben. In Römer Kapitel 15, Vers 10 steht: Seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder: Lobt den Herrn, alle Nationen, und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja: Es wird sein, die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.